Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees heute mit einer Sondersendung in Erinnerung an den großen amerikanischen Autor Cormac McCarthy, der gestern im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Cormac McCarthy hat mit seinem Roman All die schönen Pferde und den beiden Folgeromanen der Grenzland-Trilogie den Spätwestern erfunden, dessen Schauplätze aus dem Umkreis von Highways, Ölbohrtürmen und Atomtestgeländen bis in ein von archaischer Gewalt beherrschtes Mexiko reichen. In seinem Roman Die Straße hingegen zeichnete er ein postapokalyptisches Untergangsszenario, durch das ein Vater mit seinem Sohn wie die letzten Menschen wandern. Insgesamt schrieb McCarthy 12 Romane, die allesamt Glanzstücke der pessimistischen Literatur darstellen. Als vielleicht größten Schriftsteller seiner Zeit bezeichnete Stephen King auf Twitter seinen gestern verstorbenen Kollegen. Literarisch waren sie auf jeden Fall verwandt. Cormac McCarthys abgründiges Meisterwerk Die Abendröte im Westen, das von Skalpjägern nach dem amerikanisch-mexikanischen Krieg handelt, trägt im Original den viel drastischeren Titel Blood Meridian. Unter den zahlreichen Preisen, die McCarthy erhielt, waren der National Book Award und der Pulitzer Prize. Seit den 90er Jahren lebte McCarthy mit seiner dritten Frau und einem Sohn in Santa Fe in New Mexico. Wir senden einen Nachruf von Eberhard Falke.
Cormac McCarthy hatte schon einen weiten Weg als Schriftsteller hinter sich, als er plötzlich mit 59 Jahren im Rampenlicht der literarischen Öffentlichkeit auftauchte. Das war 1992, als sein 6. Roman erschien. Bis dahin nannte man ihn den besten unbekannten Schriftsteller der USA. Doch All die schönen Pferde wurde zum Verkaufserfolg und holte sowohl den Autor als auch seine früheren Werke aus dem Schattendasein der Geheimtipps, was besonders im Falle der beiden Meisterwerke Verlorene und Die Abendröte im Westen überfällig war. Das umfassende Dunkel der Welt, wie er es selbst einmal nannte, war McCarthys zentrales Thema. Er gehörte zu den großen, unbeirrbaren Pessimisten oder besser zu jenen Realisten der Heillosigkeit, die sich vom Fortschritt nichts Gutes erwarten und die Geschichte vor allem als Totentanz und eine Folge von Verlusten begreifen. Woher aber kam dieser pessimistische Blick auf die Welt, mit dem dieser Schriftsteller immer wieder aus dem Zwielicht des Daseins die Momente der größten Finsternis herausfilterte? Geboren wurde Cormac McCarthy am 20. Juli 1933 in Rhode Island als Sohn eines erfolgreichen Rechtsanwalts. Bald darauf zog die vielköpfige Familie nach Knoxville in Tennessee. Doch schon früh verspürte er, dass er nicht zum ehrwürdigen Bürger geschaffen war. Zwar absolvierte er ein Studium der Geisteswissenschaften, doch unterbrach er es, um 4 Jahre in der Luftwaffe zu dienen, 2 davon in Alaska. Danach mischte er sich unter Außenseiterexistenzen, durchforschte gesellschaftliche Schattenzonen und las. Dass Literatur aus Literatur entsteht, daran gab es für ihn keinen Zweifel. Seine Favoriten waren James Joyce, William Faulkner, Fjodor Dostojewski und Herman Melville. Lektüren also, die nicht geeignet waren, die Härten des Lebens weich zu zeichnen, ebenso wenig wie die archetypischen Unheilsbilder der Bibel, auf die sich in seinem Werk zahlreiche Anspielungen finden. Darüber hinaus hatte er von menschlichen Bestialitäten im Hinterland der amerikanischen Provinz gehört und daraus seine Schlüsse gezogen. Seine ersten 3 Romane bewegten sich in der Tradition der Southern Gothic, der Südstaaten Schauerliteratur. Der Feldhüter, Draußen im Dunkel und Ein Kind Gottes erschienen zwischen 1965 und 1973. Sie erzählen von Hinterwäldlern, in deren Schicksalen unverkennbar die Muster von biblischen oder antiken Verhängnissen durchscheinen. Es sind Figuren, die sich einer Welt ausgeliefert finden, deren Heillosigkeit auch in ihnen selbst die bösartigsten Eigenschaften hervortreibt. Cormac McCarthy war ein radikaler Künstler, ein Maximalist im Hinblick auf sein Schreiben und ein Minimalist in Fragen des Lebensstils. An die 30 Jahre lang lebte er in spartanischer Bedürfnislosigkeit. zum Leidwesen seiner zeitweiligen Lebensgefährtinnen. Stets führte er eine starke Glühbirne mit sich, um in den Absteigen, in denen er Unterkunft fand, genügend Licht zum Lesen und Schreiben zu haben. McCarthys Bücher erzielten zunächst keine hohen Auflagen, aber die Anerkennung unter Schriftstellern, zu denen auch Zelebritäten wie Saul Bellow gehörten, war ihm gewiss. Er war buchstäblich pleite, als ein Bote an seine Moteltür klopfte, um ihm mitzuteilen, dass man ihm das üppige Genie-Stipendium des MacArthur Fellows Program zugesprochen hatte. Gegen Ende der 1970er Jahre war er seiner Passion für den Südwesten der USA gefolgt und hatte sich in El Paso niedergelassen. Von dort aus erforschte er jene Region des amerikanisch-mexikanischen Grenzlandes, die er mit seinen Hauptwerken, Die Abendröte im Westen und der Grenzland-Trilogie, die von All die schönen Pferde eröffnet wurde, auf so faszinierende Weise in die Weltliteratur eingeschrieben hat. In der Schilderung dieser Landschaften und Regionen zeigen sich gründliche Kenntnisse von Topografien, Pflanzen, Tieren, Licht- und Wolkenformationen. Zugleich fand McCarthys symbolisch und parabelhaft durchwirkter Realismus gerade dort besonders reichliches Material. In diesen Romanen, zu denen sich als Epilog auch noch Kein Land für alte Männer rechnen lässt, spiegelt sich vieles von dem, was über ein Jahrhundert hinweg das Geschehen an der Nahtstelle zwischen den USA und Mexiko bestimmte. Angefangen bei der territorialen Halbierung Mexikos 1848 nach dem Krieg mit den USA, über den Völkermord an den Indianern bis hin zu den späten Western-Abenteuern der entwurzelten jungen Farmersöhne, die in den 1950er Jahren als anachronistische Cowboys ihrem Untergang entgegenreiten. Am Ende dieser Entwicklung steht die nihilistische Gewalt der Drogenbarone von heute. Die Wucht von McCarthys Erzählen liegt darin, dass es ihm nicht auf Abenteuer und Spannung ankam, obwohl davon genug in seinen Romanen enthalten ist, sondern auf die Überzeugung, dass es in der Welt kein Heil gibt und der Mensch nicht geeignet ist, das zu ändern. Mit den entsprechenden Schlüsselsätzen ließ er sich mühelos ein ganzes Brevier füllen. Es gibt kein Leben ohne Blutvergießen, bekannte der Autor einmal persönlich. Als Gott den Menschen erschaffen hat, hat der Teufel direkt neben ihm gestanden, orakelt ein Einsiedler in die Abendröte im Westen. Und von einem der jungen Helden in All die schönen Pferde heißt es, er stellte sich den Schmerz der Welt als ein formlos schmarotzendes Wesen vor, das die Wärme der menschlichen Seele suchte, um dort zu nisten. Cormac McCarthy erzählte von diesem Schmerz, von Verlusten und den Reaktionen darauf, den dämonisch Bösartigen und den unschuldig Hoffnungsvollen. Während der Blick seiner Figuren die Signale der neuen Zeiten entziffert, verwandelt sich der Boden unter ihren Füßen schon in die Trümmerlandschaft des Vergangenen. Es gibt keinen Roman von ihm, in dem die Protagonisten nicht zusehen müssen, wie ihre Welt untergeht. Im letzten Teil der Grenzland-Trilogie reitet der Cowboy Billy Parham durch eine endzeitliche Landschaft des amerikanischen Westens, aus der alles Leben verschwunden ist. Und in dem postapokalyptischen Roman »Die Straße« hat McCarthy das Bild des Untergangs noch dadurch verschärft, dass hier nun auch die Zukunft der großen Zerstörung anheimgefallen ist. Trotz alledem aber darf man sich diesen monolithischen Einzelgänger der amerikanischen Literatur nicht als einen misanthropischen, verdüsterten Menschen vorstellen. McCarthy hielt zwar Distanz zum literarischen Betrieb, wie überhaupt zum üblichen Getriebe im gesellschaftlichen Mittelfeld. Im Übrigen soll er jedoch ein überaus aufgeschlossener, neugieriger Mensch gewesen sein. Er interessierte sich, wie er selbst betonte, für alles und suchte die Freundschaft und den Austausch mit Wissenschaftlern ebenso sehr, wie er den Literaten aus dem Wege ging. Am Santa Fe Institute, wo sich Kapazitäten interdisziplinär mit der Erforschung komplexer Systeme befassen, gehörte er seit vielen Jahren zum Kuratorium. Allerdings galt sowohl in der Literatur wie in der Wissenschaft für ihn, wenn es nicht um Fragen von Tod und Leben geht, ist es nicht interessant. Um weniger als solche Fragen ist es in seinen Romanen nie gegangen. Dafür hat er gesorgt. Und das ist wohl der einfachste Grund dafür, dass es in seinem Werk vor dem Dunkel der Welt kein Entkommen gibt.
Sagt Eberhard Falke zu Cormac McCarthy, der gestern im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Und bis zuletzt hat er weitergeschrieben. Im vergangenen November wurden gleich 2 neue Romane veröffentlicht, über die in den USA schon seit Jahren Gerüchte kursierten. In Deutschland erschienen die beiden Bücher zeitgleich mit den amerikanischen Originalausgaben. In Der Passagier und Stella Maris erzählt McCarthy von einem Geschwisterpaar, von Wissenschaft, Wahnsinn und der Schuld des 20. Jahrhunderts. Christoph Schröder hat die beiden Romane gelesen und stellt sie noch einmal hier im Büchermarkt vor.
Schon immer war Cormac McCarthy ein Meister der effektvollen Exposition. In seinem frühen Roman Draußen im Dunkel lässt er zum Auftakt eine Horde apokalyptischer Reiter auftreten und zu den Sternen aufblicken. In dem Roman Verlorene, der vielen seiner Bewunderer als McCarthys Hauptwerk gilt, unternimmt er zu Beginn eine Kamerafahrt durch eine nächtliche, dem Verfall preisgegebene Stadt und deren historische Schichten. Der Passagier, der neue Roman, eröffnet mit einer gespenstischen winterlichen Szene, in der die Intensität und Schönheit von McCarthys Tonfall und dessen hervorragende Übertragung ins Deutsche durch den Übersetzer Nikolaus Stingel gleichermaßen aufscheinen.
In der Nacht hatte es leicht geschneit. Und ihr gefrorenes Haar war golden und kristallen, ihre Augen starr, kalt und hart wie Steine. Einer ihrer gelben Stiefel war vom Fuß gerutscht und stand unter ihr im Schnee. Ihre Jacke zeichnete sich weiß bestäubt im Schnee ab, wo sie sie fallen gelassen hatte, und sie trug nur ein weißes Kleid und hing zwischen den nackten, grauen Stämmen der Winterbäume, den Kopf geneigt, und die Hände leicht nach außen gedreht, wie bestimmte christliche Statuen, deren Haltung dazu auffordert, ihre Geschichte zu bedenken, den Urgrund der Welt zu bedenken, wo sie ihr Dasein im Leiden ihrer Geschöpfe hat. Der Jäger kniete sich hin, stellte sein Gewehr senkrecht neben sich in den Schnee, streifte die Handschuhe ab, ließ sie fallen und faltete die Hände. Er dachte, dass er beten müsste, doch für so etwas kannte er kein Gebet.
Die junge Frau, die ihrem Leben in den Wäldern von Wisconsin ein Ende gesetzt hat, heißt Elisha Western und ist eine der beiden Hauptfiguren der Romane Der Passagier und Stella Maris. Die Bücher sind im tatsächlichen Wortsinn Geschwister, erzählen sie doch auf formal radikal unterschiedliche Weise aus dem Leben der Geschwister Bobby und Elisha Western und ergänzen sich dabei, schließen Lücken des jeweils anderen Romans, stiften zugleich aber auch immer wieder neue Verwirrung. McCarthy selbst hat die Reihenfolge der Lektüre vorgegeben, indem er Stella Maris auch im Original einen Monat nach Der Passagier erscheinen ließ, doch lässt sich jedes der beiden Bücher auch unabhängig vom anderen lesen. Der Passagier ist in seiner Anlage und in seinen Motiven ein klassischer McCarthy-Roman. Im Jahr 1980 kommt der Tiefseetaucher Bobby Western nach Pass Christian, etwa 100 Kilometer nordöstlich von New Orleans gelegen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Euler hat er den Auftrag, ein abgestürztes und im Meer versunkenes Privatflugzeug zu bergen. Bobby leidet an Tiefenangst und die Passagen, in denen Bobby das auf den Meeresgrund abgesunkene Flugzeug durchstreift, sind von einer düsteren Intensität.
Langsam schwamm er über den Sitzen durch den Passagierraum. Seine Druckluftflaschen schleiften an der Decke entlang. Die Gesichter der Toten nur Zentimeter entfernt. Alles, was aufschwimmen konnte, hing an der Decke. Stifte, Kissen, Styropor, Kaffeebecher. Papierblätter, auf denen die Tinte zu hieroglyphischen Schlieren zerlief. Immer beklemmendere Klaustrophobie. Er vollführte eine Rolle, wendete und schwamm zurück.
Schnell sind Bobby und sein Kollege Euler sich einig, dass hier etwas nicht stimmt. Nicht nur der Umstand, dass das Flugzeug trotz des angeblichen Absturzes unversehrt ist, macht die beiden Taucher misstrauisch, es fehlen auch der Flugschreiber und der Koffer des Piloten. Vor allem aber befinden sich statt der auf den Listen angegebenen 8 Passagiere nur noch 7 an Bord. Bobby und Euler ahnen, dass hier Unannehmlichkeiten auf sie zukommen werden, zumal alles dafür spricht, dass die Insassen des Jets bereits tot waren, als das Flugzeug ins Meer stürzte. Nach und nach enthüllt McCarthy, die Geschichte einer tragischen familiären Verflechtung. Bobby, der sein Physikstudium abgebrochen, sich als Autorennfahrer verdingt hat und schließlich zum Taucher wurde, ist nach wie vor in tiefer Trauer um seine Schwester Alicia. Ihr Suizid liegt etwa 10 Jahre zurück. Die beiden Geschwister waren in einer Liebe miteinander verbunden, die den Inzest als unerfülltes Sehnsuchtsziel in sich trug. Der Passagier ist ein erzählerisch zerklüftetes Buch. Als Einstieg in das dunkle, faszinierende Universum des Schriftstellers Cormac McCarthy ist es nur bedingt geeignet. Das liegt zum einen daran, dass McCarthy sich in seinem Alterswerk kaum noch um einen stringenten Plot oder um Erzählökonomie kümmert. Über Seiten hinweg folgt man wortkargen Dialogen in Kneipen und Bars, die im Grunde keine andere Funktion haben, als ewigen Leerlauf zu illustrieren. Und auch den spektakulären, beinahe als Kriminalgeschichte angelegten Auftakt mit dem abgestürzten Privatflugzeug lässt McCarthy im Sande verlaufen. Oder gerade doch nicht? Möglicherweise sind die riesigen Lücken, die der Passagier aufreißt, eben gerade nicht dem Desinteresse des Autors geschuldet, sondern Bestandteil eines theoretischen Gerüsts, das dem Roman zugrunde liegt. Wie sein Protagonist Bobby Western ist McCarthy stets ein Autodidakt gewesen. Glaubt man den Erzählungen der wenigen Vertrauten des zurückgezogen lebenden Autors, so hat McCarthy in den vergangenen Jahrzehnten viel Zeit am Santa Fe Institute in New Mexico verbracht. An diesem Institut werden interdisziplinäre Forschungen zu Theorien von komplexen Systemen angestellt. McCarthy ist kein postmoderner Spieler, er meint es ernst und er hat dieses Material aufgesaugt und verarbeitet. Geradezu verzweifelt stellen sich Bobby in Der Passagier und auch seine Schwester Alicia in Stella Maris Fragen, die das Verhältnis von Welt und Individuum betreffen und letztendlich allesamt in Sackgassen führen. Auch in dieser Hinsicht ist McCarthy ein Verkünder des Grauens. Er kennt die Welterklärungsversuche und verwirft sie als untauglich. Schlimmer geht es nicht. Stella Maris, der mit rund 200 Seiten wesentlich straffere der beiden Romane, besteht ausschließlich aus 7 langen Gesprächen, die Alicia kurz vor ihrem Tod in einer geschlossenen Einrichtung mit ihrem Therapeuten führt. Ein flirrendes Wort Ping-Pong, bestehend aus mathematischen Theorien, Reflexionen über die Konsistenz einer vom Wahnsinn grundierten Welt und der wie nebenbei mitlaufenden Rekonstruktion einer Familiengeschichte. Wissenschaft, Wahnsinn, Erbschuld und Liebe. Nichts Pathetisches haftet diesen Geschwisterromanen an, die möglicherweise die letzten großen Romane eines Jahrhundertschriftstellers sind, und auch nichts Moralisches. Die Moral war für diesen Autor schon immer etwas, was an höhere Instanzen delegiert wird, und das Wort Gott kommt in Der Passagier exakt 135 Mal vor. Zu seiner Großmutter sagt Bobby, an seinen guten Tagen hätten er und Gott die gleichen Ansichten. McCarthy hat ein ungeheures Gespür für Tonlagen. Er hat eine Sprache für den Schrecken der optisch und haptisch erfahrbaren Welt und ein unerschöpfliches Sensorium für die Schönheit der Natur. Dazwischen, und das ist kein Widerspruch, bewegen sich die Menschen als das Grausamste, das die Natur jemals hervorgebracht hat. Es ist kein Zufall, dass die Geschwisterromane mit Alicia beginnen und enden. Alicia ist der Gravitationspunkt der beiden Romane, das heimliche Zentrum, auf das sich die Sehnsüchte richten, um das die Gedanken kreisen. Alicia selbst wiederum ist keine Projektionsfläche, sondern vielmehr die pulsierende Kraft, die das Denken vorantreibt. So sehr sich Der Passagier und Stella Maris den Lesern in ihrer Rätselhaftigkeit und ihrer Komplexität auch zunächst verschließen mögen, es sind die Romane eines Schriftstellers, der die dunkle Last seiner Geschichten in Literatur von Weltrang verwandelt.
Sagt Christoph Schröder über Cormac McCarthy, Der Passagier, übersetzt von Nikolaus Stingel, und Stella Maris, übersetzt von Dirk van Gunsteren, erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg, womit diese Sondersendung des Büchermarktes zu ihrem Ende kommt, Cormac McCarthy würdigend, der gestern im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Mehr hören Sie auch heute am frühen Abend in unserer Sendung Kultur heute. Und hier geht es nach den nun folgenden Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.